Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Frau Professor Ulrike Binger zum Thema Placebo und Nocebo in der Schmerzmedizin. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Leute, ich sage mal herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Absolutes Heimspiel heute für uns aus Essen und wir sind in Essen an der Uniklinik Essen zu Gast. Wir dürfen zu Gast sein bei Frau Professor Ulrike Bingel. Sie sind Neurologin und Sie leiten auch das Zentrum für Schmerzmedizin hier an der Uniklinik. Und wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema ausgesucht, was sicherlich mit dem Bereich Schmerzen auch verknüpft ist. Wir sprechen über Placebos und Nocebos. Aber ja, wie das bei uns üblich ist, würde ich Sie, Frau Bingel, erst einmal bitten, sich selber kurz vorzustellen.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei Ihnen sein darf. Mein Name ist Ulrike Bingel. Ich bin Neurologin und Neurowissenschaftlerin und leite eben hier die universitäre Schmerzmedizin, aber auch einen DFG-geförderten Sonderforschungsbereich, in dem wir die neurobiologischen Grundlagen und klinischen Implikationen von diesen besagten Placebo- und Nocebo-Effekten untersuchen.
Dann würde ich sagen, wir steigen mal direkt ein. Placebo ist ja ein Begriff, den hat wahrscheinlich schon mal jeder gehört. Beim Nocebo ist das vielleicht schon anders. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Wie könnte man das beschreiben? Gibt es Definitionen dafür?
Ich versuche es mal ein bisschen aufzudröseln. Also ein Placebo ist eine Behandlung, in der Regel eine Tablette, die keinen spezifischen Wirkstoff enthält. Also ganz plump eine Milchzuckertablette oder eine Kochsalzinfusion. Also was keinen Wirkstoff hat. Und das wird in der Regel in klinischen Studien verwendet als Kontrolle, wenn neue Medikamente oder Substanzen oder Verfahren getestet werden. Ein Placebo-Effekt im klassischen Sinne ist jetzt eine Besserung eines körperlichen oder seelischen Symptoms nach der Einnahme eines Placebos. Das ist so die traditionelle Definition. Im erweiterten Sinne versteht man unter Placebo-Effekten, aber auch alle positiven Effekte durch positive Erwartung oder Vorerfahrung, die auch im Zusammenhang mit echten Behandlungen auftreten können. Also Placebo-Effekte sind Erwartungseffekte, traditionell untersucht, zusammen mit Placebo-Behandlung, aber das ist mir persönlich das Wichtigste, die treten eben nicht nur auf, wenn man mit Placebos behandelt, sondern auch bei anderen Medikamenten. Und der Nocebo-Effekt ist sozusagen der negative Zwilling vom Placebo-Effekt. Das sind nämlich die Effekte von negativer Erwartung, die entweder auftreten im Zusammenhang mit Placebo-Behandlung, wenn zum Beispiel jemand in einer klinischen Studie mit einem Placebo behandelt wird und dann unerwünschte Wirkung, Nebenwirkung entwickelt, ist das ein Nocebo-Effekt. Aber diese Nocebo-Effekte gibt es eben auch, wenn man zu engmaschig den Beipackzettel studiert hat, was Schlechtes über eine Behandlung gehört hat, sich Sorgen macht und Ängste und dann unerwünschte Wirkungen entwickelt, dann kann das auch ein Nocebo-Effekt sein im Zusammenhang mit echten Medikamenten.
Jetzt ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt rausgekommen, dass Schmerz nicht das einzige Symptom sein muss, wo Placebo- oder auch Nocebo-Effekte auftreten können. Sie sagten gerade, ein Nocebo-Effekt kann auch sich einstellen, wenn man Medikamente nimmt und vorher den Waschzettel, also den Beipackzettel gelesen hat. Ist das mechanistisch denn leicht zu trennen, dass es sich jetzt nicht um eine echte, unerwünschte Arzneinebenwirkung handelt?
Das ist ganz schwierig zu trennen im Einzelfall. Einfacher zu trennen ist es eben in den klinischen Studien. Ja, wenn Sie in der klinischen Studie in dem Behandlungsarm sind, wo nur Placebos gegeben werden, dann können Sie sicher sein, das muss so ein Effekt sein. Im klinischen Alltag ist es viel schwieriger und häufig, da gibt es ganz sicher auch Mischformen. Es kann ja sein, dass irgendeine Nebenwirkung durch das Medikament getriggert ist und die Angst, die dadurch entsteht, triggert noch das nächste. Also das ist im Einzelfall nicht so einfach.
Und Sie hatten gerade schon angerissen, Sie beschäftigen auch sich oder Ihre Arbeitsgruppe wissenschaftlich mit solchen Effekten. Hat man das denn schon verstanden, welche neurobiologischen, neuropsychologischen Mechanismen damit involviert sind?
Ja, das ist super spannend. Und Sie haben es ja schon angedeutet, im Bereich der Schmerztherapie sind diese Effekte schon sehr etabliert und auch schon lange untersucht. Also schon seit 50, 60 Jahren geht die neurobiologische Forschung zurück bei dem Verständnis von Placebo- und Nocebo-Effekten im Bereich Schmerz. In vielen anderen körperlichen Systemen ist das lange noch nicht so gut verstanden. Beim Schmerz wissen wir, dass wenn ich eine positive Erwartung habe und dann von einem Placebo profitiere, dass das in Kurzform meine körpereigene Apotheke aktiviert. Wir wissen, das hat was mit körpereigenen Opioiden zu tun, mit Endorphinen. Auch das körpereigene Dopaminsystem spielt eine Rolle. Es gibt bestimmte Konstellationen, da scheint auch das körpereigene Cannabinoidsystem eine Rolle zu spielen. Und das sorgt dafür, dass schmerzhafte Impulse im Nervensystem gehemmt und beeinflusst werden. Also Aktivierung körpereigener Apotheke und Aktivierung der körpereigenen Schmerzbremse. Das ist für den Schmerz schon ganz gut verstanden. Beim Nocebo-Effekt scheint es das Umgekehrte zu sein. Also da wird die Ausschüttung von Opioiden gehemmt, die Schmerzleitung wird verstärkt, es erreichen mehr nozizeptive Impulse über das Rückenmark, das Gehirn und die werden da auch stärker wahrgenommen. Und wie das bei anderen körperlichen Systemen ist, das ist noch nicht so gut verstanden und das ist auch eben ein Ziel von unserem Sonderforschungsbereich, das besser zu verstehen. Denn nur wenn man das mechanistisch gut versteht, kann man es ja vielleicht auch zum Ziel von eigenständigen Interventionen machen, um Behandlungen wirksamer und verträglicher zu machen.
Sie sagten jetzt, Placebo oder auch Nocebo hat was mit Erwartung zu tun und Erwartung ist ja zumindest anteilig auch mit dem Lernen verknüpft. Mhm. Kann man denn, sagen wir, Placebo-Effekt vielleicht nicht erlernen, aber seine Placebo-Fähigkeit trainieren, geht das?
In dem Sinne übers Lernen schon. Also Lernen ist ja die treibende Kraft von Erwartung. Wenn ich 3-4 Mal eine positive Behandlungserfahrung mache, dann erwarte ich die beim nächsten Mal auch. Und in der ganzen experimentellen Placebo-Forschung werden diese Effekte auch so ausgelöst. Man wird konditioniert, man lernt 3-mal, Placebo-Tablette macht Schmerzlinderung und beim 4. Mal macht der Körper das, wie der Pavlovsche Hund, den Sie vielleicht kennen. Das heißt, man kann das absolut lernen, aber es gibt sozusagen verschiedene Einfallstore für Erwartungen. Man kann über verbale Instruktionen, Aufklärung, Erwartungen induzieren. Man kann durch Vorerfahrungen Erwartungen induzieren. Und ganz spannend bei Menschen, bei echten Patientinnen und Patienten ist Beobachtungslernen. Das findet ja jeden Tag in Wartezimmern und im Krankenhaus statt, dass man Therapieerfolg, leider aber auch mal Therapiemisserfolg in anderen Patienten beobachtet. Und das prägt auch ganz stark, welche Erwartung ich selber an eine Behandlung habe. Und das kann dann auch Placebo- und Nocebo-Effekte modulieren.
Und das kann auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden, ne? Vielleicht, wenn ich schon mitkriege, wie ich ein anderer Patient im Wartebereich behandelt wird vom medizinischen Personal, wie die ganze Atmosphäre ist, ob das wertschätzend ist. Das kann alles, sagen wir mal, die Behandlung beeinflussen
sozusagen. Absolut, da gibt es also Kontextfaktoren spielen eine große Rolle. Wie sieht das aus in der Praxis? Wirkt der Arzt, die Ärztin kompetent? Wie ist das eingerichtet? Wie riecht das da? Also so sensorische Eindrücke spielen eine große Rolle und das ist ja auch für viele, sage ich mal, Menschen eng verknüpft. Also ein Hustensaft muss so und so schmecken. Mediziner, also für Kinder vielleicht nicht, aber wenn Medizin bitter schmeckt, dann wird sie wohl wirksamer sein. Ja. Also auch alleine Behandlung erfahren zu dürfen über verschiedene sensorische Kanäle hat einen Einfluss darauf. Deswegen sind zum Beispiel Placebo-Effekte von Spritzen auch größer als von Tabletten, weil man das ja merkt, wenn einem jemand eine Spritze gibt.
Kommt durch die Vene und muss wirksamer sein, ne? Aber das sind ja so sehr weiche Faktoren zum Beispiel. Also wie gesagt, so, ja, wie ist eine Praxis aufgebaut oder wie riecht es da? Und ich bin mir sicher, dass da gibt es jetzt auch eine wissenschaftliche Grundlage zu. Wird das denn klinisch tatsächlich auch genutzt so im Rahmen von der Praxisgestaltung oder Therapiesetting?
Ich glaube, das ist empirisch, also das ist schon belegt, dass das einen Einfluss hat. Ich kenne jetzt aber keine Leitlinien oder Handlungsempfehlungen, die sich mit der Inneneinrichtung beschäftigen. Aber der wichtigste Einflussfaktor ist natürlich Kommunikation. Mhm. Also wie kommuniziert das Praxispersonal mit mir? Wie klärt mich mein Behandler, meine Behandlerin auf über meine Erkrankung, über Symptome und auch über die Therapie und wann ich Effekte erwarten darf? Das ist, glaube ich, der etablierteste Einfluss. Flussfaktor, Kommunikation. Und das ist ja dankenswerterweise mittlerweile in den Approbationsordnungen zum Beispiel für die angehenden Mediziner auch besser repräsentiert. Ich sag mal, da ist immer noch Luft nach oben, aber es ist zumindest gewürdigt, dass das eine Rolle spielt.
Ja. Die Anschlussfrage ist dann natürlich auch, gibt es Erkrankungen, Konstellationen, wo mein Körper vielleicht die Fähigkeit auch verliert, so einen Placebo-Effekt ja, auszuspielen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und da gibt es mindestens zwei Antworten drauf. Das eine ist, dass sich eben von körperlichem System zu System diese Antworten unterscheiden. Wir wissen im Bereich Schmerztherapie, auch bei psychischen Erkrankungen, gerade der Depression, auch Angsterkrankungen sind Placebo-Effekte sehr groß, große Effektstärken. Also da gibt es je nach Meta-Analyse gehen bis zu 70% der ganzen Therapie letztendlich auf Placebo-Effekte zurück. Es gibt andere körperliche Systeme, wie zum Beispiel das Immunsystem, da sind die viel kleiner, die Effekte, schon mal per se. Und zwar ganz unabhängig von interindividuellen Unterschieden. Und dann gibt es auch noch Varianz innerhalb desselben Systems, also beim Schmerz, zwischen Personen. Zum Beispiel gibt es eine ganz spannende Untersuchung, die gerade publiziert worden ist, dass Patientinnen und Patienten mit Alzheimer-Demenz geringere Placebo-Effekte aufweisen. Das ist natürlich ein dramatischer Befund, weil wir wissen, ältere Patienten sind mit Analgetika sowieso oft unterversorgt. Wenn wir dann noch wissen, dass der Gesamttherapieerfolg sich ja immer zusammensetzt aus dem echten Schmerzmittel und den erwartungsgetriggerten körpereigenen Mechanismen und darauf können diese Patienten nicht mehr zurückgreifen, dann sind die natürlich in einer ganz misslichen Situationen. Der Alzheimer ist jetzt ein Beispiel, aber es wird viele andere Erkrankungen geben, das ist leider noch gar nicht systematisch erforscht, die das kompromittieren, wie Sie sagen, ob man auf dieses System überhaupt zurückgreifen kann. Und es gibt verschiedene Einflussfaktoren jenseits von Erkrankungen, die diskutiert werden, Genetik, Persönlichkeit, Geschlecht, vielleicht auch das Geschlecht oder ob es ein Match gibt zwischen dem Geschlecht des Behandlers und des Patienten. Also es gibt ganz viele Dinge, die diskutiert werden, aber es gibt ganz wenig belastbare Befunde in wirklich großen Kohorten, die sagen, jawohl, das hat den Einfluss und das hat den. Das ist eine Sache, die machen wir gerade. Da braucht man wirklich große Untersuchungen zu. Der stärkste Einflussfaktor, der schon etabliert ist, ist Vorerfahrung. Und Persönlichkeit zum Beispiel scheint, Klopf auf Holz, eher einen kleinen Einfluss zu haben. Aber
also die Alzheimer-Demenz ist ja eine neurodegenerative Erkrankung. Wenn man das Pferd jetzt vielleicht von hinten aufzäumt, weiß man denn, in welchen Hirnarealen oder welche Hirnareale jetzt besonders aktiv sind? Denn, also, oder anders gefragt, kann man einen Placebo-Effekt messen? So muss man vielleicht fragen.
Ja, das ist natürlich total spannend. Kann man, ist die kurze Antwort. Das ist ja das, womit sich die letzten 50 Jahre neurowissenschaftliche Forschung beschäftigt haben. Wir wissen, dass zum Beispiel bei der Placebo-Analgesie, also Placebo-Effekten beim Schmerz, spielt der präfrontale Kortex eine große Rolle. Und der arbeitet dann zusammen mit unserem körpereigenen schmerzmodulierenden System. Da gibt es verschiedene Bestandteile, das Zingulum, der Hirnstamm und das kann dann die Schmerzleitung bis ins Rückenmark hemmen. Das erklärt auch warum, weil der Alzheimer-Erkrankung, da gibt es so ein Diskonnektionssyndrom. Die Frontallappen sind von Neurodegeneration betroffen und die spielen auch nicht mehr so eng zusammen mit anderen Hirnarealen und das ist dann gut verständlich, warum diese Patienten das nicht mehr so gut können.
Es gibt ja durchaus auch andere neurodegenerative Erkrankungen, wo auch Schmerz der auch ganz unterschiedlich gelagert sein kann, auch eine Rolle spielt. Ich denke jetzt vor allem an so Parkinson-Syndrome. Ist dieser Befund, dass der Placebo-Effekt da nicht so ausgeprägt ist, ist der übertragbar oder weiß man das noch gar nicht?
Mir ist das nicht bekannt. Es gibt Placebo-Effekte definitiv auch bei Parkinson-Patienten. Also in den klinischen Studien, wo Parkinson-Medikamente untersucht werden, gibt es Placebo-Effekte. Ob aber zum Beispiel die Placebo-Effekte im Bereich Schmerz bei diesen Patienten kleiner sind, ist mir nicht bekannt. Ich weiß aber als Klinikerin, dass Schmerzen bei Parkinson-Patienten sehr herausfordernd zu behandeln sind. Also das ist auch noch nicht gut verstanden, warum viele von diesen Patienten unter Schmerzen leiden und wie man die am besten behandelt. Ob da vielleicht diese Placebo-Komponente wegfällt, kann man spekulieren. Ist meines Wissens nicht untersucht.
Warum muss ich einem Patienten sagen, dass er ein Placebo bekommt? Warum ist das sinnvoll?
Das ist extrem wichtig, weil sie ja sonst die Patientenautonomie, das Recht über die Behandlung Bescheid zu wissen, untergraben. Ja, dass sie auch mit einem vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnis nicht vereinbaren, dass sie einem Patienten Placebo geben und sagen, das ist hier ein ganz tolles neues Medikament. Das ist also juristisch, ethisch und für die Arzt-Patienten-Beziehung schwierig. Ja. Und das hat ja auch eine Weile sozusagen gedauert, bis man verstanden hat, dass das gar keine Hindernis ist, diese Effekte im klinischen Alltag zu nutzen, aus zwei Gründen. Das erste ist, wir brauchen die Placebos ja gar nicht, um von den positiven Effekten einer positiven Erwartung zu profitieren. Das heißt, sie können das Placebo umgehen. Und dann gibt es noch einen anderen spannenden Forschungszweig und der nennt sich Open-Label-Placebo. Das heißt, einer der Pioniere dieser Forschung hat schon vor 20 Jahren gesagt, naja, wenn Placebos so wirksam sind in den klinischen Studien und wir das ethische Dilemma überwinden wollen, dann sagen wir unseren Patienten doch einfach, dass wir sie mit Placebos behandeln. Und verrückterweise gibt es mittlerweile so viele einzelne Studien, dass man schon Meta-Analysen dazu machen kann, dass tatsächlich Patienten mit chronischen Schmerzen, mit akuten Schmerzen und anderen insbesondere subjektiven Beeinträchtigungen, schlechter Schlaf, schlechte Stimmung, perimenopausale Beschwerden, da gibt es wirklich ganz viele Aspekte, die können profitieren von Open-Label-Placebo im Vergleich zu einer Kontrollbehandlung, wo aber die Intensität der Kommunikation zum Beispiel mit dem Studienpersonal gematcht ist. Ich muss gestehen, ich hatte auch Schwierigkeiten, das zu glauben. Wir haben auch einige der Studien selber dann durchgeführt und nachgekocht, um zu gucken, stimmt das wirklich? Und daran haben mich zwei Dinge überrascht. Das eine ist, die Patienten, die dann daraufhin zu uns kommen, sind sehr aufgeschlossen. Es gibt einen Anteil von Patienten, die finden das interessant mit den Placebos. Und wir haben auch wirklich zum Teil bemerkenswerte Verbesserungen gesehen. Zum Beispiel bei Kopfschmerzpatienten, aber auch bei Rückenschmerzpatienten. Wir haben eine Studie gemacht mit Medizinstudierenden vor einer großen Prüfung. Da konnten wir mit den Placebos nicht das Ergebnis verbessern, aber die haben besser geschlafen, waren weniger gestresst, konnten sich besser vorbereiten. Also es scheint zu gehen.
Aber also das würde mich als erstes überraschen, dass es ja offensichtlich keine Probleme, Menschen für so eine Studie zu rekrutieren.
Ja, das hat mich wirklich auch überrascht, denn wir sind ja hier so eine Art tertiäres Referenzzentrum. Ja. Und dass die Patienten dann kommen und sagen, nee, das finde ich aber toll, was sie da mit den Placebos machen und sich nicht von mir eine Operation oder eine Spritze oder irgendwas anderes erwarten, finde ich auch interessant. Ich glaube, dass das daran liegt, dass der Ruf von Placebo-Effekten auch dank solcher Podcasts und insgesamt eine mediale Präsenz mittlerweile gut konnotiert ist. Also ja. Das, man kann das ja so betrachten, dass das die Körper-Seele-Beziehung stärkt, dass das wie so ein trojanisches Pferd ist, so ein Placebo, um bestimmte Dinge im Körper, also die körpereigene Apotheke anzustoßen und diese Aspekte von Selbstwirksamkeit finden Patienten, und das kann ich auch verstehen, charmant. Es wird immer Patienten geben, die sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Die kommen natürlich zu so einer Studie auch nicht. Genauso wie es immer Patienten gibt, die sind Medikamenten gegenüber aufgeschlossener und welche, die sind es eher nicht.
Könnte man auch sagen, dass es vielleicht so ein bisschen die ich habe eh nichts mehr zu verlieren Haltung ist und ich lasse mich darauf ein? Oder haben Sie die Motive abgefragt?
Wir haben das abgefragt, ich weiß aber gerade nicht mehr genau, könnte ich nicht mehr sicher sagen, was dabei rausgekommen ist. Ich weiß aber aus den anderen Studien, die das gemacht haben, es spaltet sich. Es gibt Patienten, die sind einfach total verzweifelt, die sagen, ich habe jetzt schon 17 Sachen probiert, da kommt es auf Nummer 18 auch nicht mehr an. Das war in den ersten Studien aus Boston wohl häufig so, wie die Leute das berichten. Und bei uns gab es auch so anekdotisch Patienten, die einfach das Konzept interessant fanden. Dass der Körper sich selber helfen kann mit Hilfe der Placebo oder die einfach für die Idee aufgeschlossen waren. Ja. Es sind, glaube ich, unterschiedliche Motive.
Ja, ist aber spannend. Nun haben wir jetzt über die segensreiche Wirkung der Placebos gesprochen und haben auch schon angerissen, was Nocebos sind. Wenn ich vielleicht die Wirkung von Placebos irgendwie antizipieren und anmahnen kann, wie kann ich denn das Risiko minimieren, dass ein Nocebo-Effekt auftritt?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, denn ich befürchte, im klinischen Alltag sind die Nocebo-Effekte viel dominanter als die Placebo-Effekte, die man ja systematisch fördern sollte. grundsätzlich ist alles hilfreich, was eine negative Erwartungshaltung reduziert, was Patienten aufgeschlossen für eine Behandlung macht, was Ängste nimmt, was Sorgen nimmt und was schlechte Erfahrungen minimiert. Mhm. Das sind sozusagen alles die Zutaten, die zu einem Nocebo-Effekt führen. Und was auch noch besonders gemein ist, evolutionär sind wir so ausgelegt, dass wir eher negative Erfahrungen behalten und daraus die Zukunft antizipieren als positive. Das ist so diese better safe than sorry Idee. Ja, da muss man sich sehr anstrengen, um diese Effekte zu minimieren. Aber das Wichtigste ist, sich erstmal bewusst zu machen, dass diese Effekte nicht nur eine Art B-Note in der Behandlung sind, sondern dass eine negative Erwartung kann beispielsweise die Wirksamkeit von Schmerzmitteln halbieren oder sogar auslöschen. Ja. Ja, also intrinsisch wirksame Substanzen haben in einem Patienten, können keine Wirkung haben, wenn der eine negative Erwartung hat. Das ist schon dramatisch. Und ja, wenn dann durch Nocebo-Effekte unerwünschte Wirkungen auftreten und Patienten eigentlich lebenswichtige Medikamente absetzen, aus Angst, weiter Nebenwirkungen zu haben, das hat schon wirklich große Implikationen. Von daher, glaube ich, bedarf es einer konzertierten Anstrengung von allen Beteiligten, sich erstens dieser Effekte bewusst zu werden und zu versuchen, sie systematisch zumindest positiv zu beeinflussen. Mhm.
Aber Erwartung kann ich ja abfragen oder auch gezielt abfragen. Bevor ich jetzt Medikament verordne, kann ich aufklären.
Genau, könnte man machen, wird aber nicht gemacht. Ja. Wird auch in den klinischen Studien nicht gemacht. Deswegen ist ja so wichtig, erstmal in die Köpfe zu bekommen, das ist nicht nur wichtig, dass ich für den individuellen Patienten den richtigen Wirkstoff und die richtige Applikationsform aussuche, sondern dass ich im Dialog mit dem Patienten rausfinde, was hat der für Vorerfahrungen, welche Informationen braucht der denn, um diesem neuen Behandlungsansatz aufgeschlossen gegenüber zu sein. Wir können ja nicht alle negativen, also es gibt natürlich Behandlungen, die sind so invasiv und folgenschwer, da wäre das ja irre, jede Art von negativer Erwartung irgendwie wegzukommunizieren, aber zumindest individuell so darauf einzugehen, dass es irgendwie vorteilhaft ist für den Patienten, das wäre schon hilfreich. Ängste nehmen, die man nehmen kann, durch gute Erklärung, durch eine Informationsdarbietung, die der Patient auch begreifen kann. Viele Patienten sind sehr gestresst, also gerade wenn es um die Aufklärung vor Prozeduren oder Operationen geht. Das wissen wir aus der Kommunikationspsychologie schon lange. Die kriegen das gar nicht alles mit, was man da sagt. Gibt es auch große Untersuchungen in Amerika zu. 50% der Patienten, die eine Hausarztpraxis verlassen, können schon zu dem Moment gar nicht mehr wiedergeben, was gerade mit ihnen besprochen wurde. Und das ist natürlich ein Problem, wenn Teile der Medikamentenwirkung damit zusammenhängen, dass ich weiß, dass ich behandelt werde, was das Ziel, was der Wert meiner Behandlung ist, dann vergeben wir uns dann natürlich viel Potenzial.
Also wie so häufig sind es eigentlich gut investierte 10 bis 15 Minuten, die im Alltag schwierig rauszukitzeln sind.
Ne? Das ist halt das Dilemma. Ich kenne leider keine wirtschaftlichen Berechnungen dazu, aber ich bin überzeugt, wenn man sich überlegt, wie viele Medikamente weggespült werden in den Toiletten oder im Müll landen und was wir da für Kosten verursachen, das ist ja enorm. Ja, auch, dass Patienten wirksame Therapien nicht einnehmen aus Angst, das sind ja riesen Probleme. Da könnte man, glaube ich, viel machen.
Sie beleuchten die Effekte ja nun auch wissenschaftlich. Was denken Sie denn, wie lassen sich Placebo-Effekte noch besser in die medizinische Versorgung integrieren? Wo sehen Sie das Potenzial? Welche Fächer können da vielleicht noch profitieren und damit einsteigen?
Also grundsätzlich kann jedes Fach einsteigen. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen. Es gibt eine Studie meines Kollegen Winfried Rief mit den dortigen Herzchirurgen aus Marburg. Die haben gezeigt, dass vor herzchirurgischen Operationen, also Klappenersatz oder Bypass, eine zweistündige Intervention durch klinische Psychologen für eine Erwartungsoptimierung vor der OP dafür sorgt, dass die 9 Monate später eher wieder zur Arbeit gehen, dass die geringere Entzündungslevel in ihrem Blut haben, dass die belastbarer sind und weniger eingeschränkt. Also selbst bei so ganz somatischen, schweren Erkrankungen wie Herz-OPs kann eine gezielte Kommunikation helfen, dass die Patienten das besser überstehen. Und das ist die Studie, die ich immer zitiere. Im Schmerz sollten wir das schon lange schaffen, weil wir wissen, im Schmerz sind die Effekte sowieso groß und eher leicht zu beeinflussen. Und wenn es sogar bei Herz-OPs geht, es gibt dann eigentlich kein klinisches Fach, wo man das nicht nutzen kann. Natürlich haben diese Erwartungseffekte auch Grenzen. Das ist an der Stelle auch wichtig. Ja? Wenn ich mir den Unterschenkel breche, da kann kein Placebo der Welt das wieder zusammenflicken. Das muss erstmal gerichtet werden, chirurgisch. Aber dann kann eine positive Erwartung dafür sorgen, dass ich besser bei der Physiotherapie mitmache, dass ich weniger postoperative Opioide brauche und dass ich insgesamt schneller aus dem Krankenhaus entlassen werde. Genauso in der Onkologie. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, einen Tumor mit einem Placebo zu behandeln. Das verbietet sich natürlich absolut. Dennoch wissen wir, dass Nocebo-Effekte dazu beitragen, wie gut man eine Chemotherapie oder eine andere Systemtherapie verträgt. Das heißt, auch in diesen Fächern spielt das eine Rolle. Das ist nicht der primäre Behandlungsansatz, das ist ja bei Herz-OP auch nicht, aber es kann einen modulierenden Einfluss haben.
Unter Umständen auch auf die Therapieadhärenz, ne? Ob ich nicht Chemo abbreche oder irgendwie durchziehe. Ja. Und Sie sagten ja schon, in Essen ist auch ein Sonderforschungsbereich etabliert dazu. Womit beschäftigen Sie sich konkret?
Dieser Sonderforschungsbereich ist Transregio. Das heißt, wir haben Standorte in Hamburg, Marburg und Essen. Ich persönlich beschäftige mich in meinem Team mit Erwartungseffekten beim Schmerz, sowohl in Gesunden als auch in Patienten. Also wir versuchen zu entschlüsseln, welche Botenstoffe daran beteiligt sind, was in Gehirn und Körper passiert, wie Placebo-Effekte in Patienten genutzt werden können, um auch etablierte Therapien zu verbessern. Aber in dem ganzen Sonderforschungsbereich beschäftigen wir uns mit verschiedenen körperlichen Systemen. Das ist eben auch das Spannende, ist es beim Schmerz was grundsätzlich anderes als bei der Depression und dem Immunsystem, ja oder nein? Das sind alles ganz spannende Fragen, die wir rausfinden wollen. Und vor allem generieren wir so große Probanden- und Patientenzahlen, dass es auch verlässliche Aussagen zulässt, was denn jetzt diese Einflussfaktoren sind für Unterschiede zwischen Menschen und Bedingungen.
Genau, und Sie sagten ja, das sind ganz verschiedene Variablen, das ist ein hochkomplexes System letztlich, da ist sicherlich auch noch viel rauszufinden, um dieses, ja eigentlich ist es ja ein angelegter Mechanismus, den wir haben.
Genau, also wir haben es in uns drin und wir müssen es nutzen. Und da, wo es vielleicht verloren gegangen ist, das ist, glaube ich, auch veränderbar, kann man es vielleicht wieder rauskitzeln. Also da gibt es, glaube ich, ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht nur zeitintensive Kommunikation brauchen. Wir brauchen nur die richtige Kommunikation mit dem Patienten. Ich sehe auch eine ganz große Chance in digitalen Interventionen. Wenn ich zum Beispiel ein Medikament verschrieben bekommen habe und kurz informiert werde, dass ich zu Hause in Ruhe eine Chance habe, für mich verständlich, grafisch illustriert nochmal nachzuvollziehen, wozu das Medikament gedacht ist, was es in meinem Körper macht, wie es wirkt. Das muss, glaube ich, nicht jeder Arzt, nicht jede Ärztin selber machen. Ich glaube, dass man da ganz viel Gutes entwickeln kann. Also alles ist besser als der Beipackzettel, wie wir ihn jetzt haben. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, Frau Bingel, vielen lieben Dank, dass wir zu Gast sein durften. Super spannendes Thema. Ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass Sie Mitherausgeberin sind eines Lehrbuchs zur Schmerzmedizin, was jetzt im Elsevier Verlag erschienen ist, wo man dieses Thema, aber auch ganz viele andere spannende Aspekte nochmal nachlesen könnte.
Ja, ich freue mich, dass Sie das Buch erwähnen. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie das lesen, wenn Sie sich für Schmerztherapie interessieren. Und ich möchte Sie alle auch noch sehr herzlich einladen, wenn Sie diese Erwartungs-Placebo-Nocebo-Effekte näher interessieren. Wir haben eine ganz tolle Webseite, wie ich finde, die heißt www.treatmentexpectation.de. Die Webseite dieses Sonderforschungsbereichs, da haben wir viele Informationen zusammengetragen, die Sie auch Ihren Patientinnen und Patienten an die Hand geben können. Also da haben wir auch eine ganze Seite und Rubrik zu Erwartungen nutzen. Da steht drin, wie man Beipackzettel richtig liest, wie man sich auf Arztgespräche vorbereitet. Ganz viele spannende Dinge. Also gucken Sie gerne mal vorbei. Da freuen wir uns.
Die verlinken wir auch ganz sicher in die Shownotes. Und dann sage ich allen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.